Gut, Andreas McDonald hat. Test.
Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Die Zeit verfliegt, wir sind in... Sind wir eigentlich? In der Vorweihnachtszeit?
In der Mitte des Advents.
Man nennt in der Mitte des Advents. In der Mitte des Advents, das stimmt. Vorweihnachtszeit, wir haben einen Erbrechtstag hinter uns gebracht.
Ja, einen zweiten österreichischen Erbrechtstag.
Der Veranstalter ist die österreichische Notariatskammer.
Ja, ja. Und der zweite österreichische Erbrechtstag war diesmal übrigens wirklich eine tolle Veranstaltung für mich. Ich habe es wahnsinnig genossen. Stattgefunden im Haus der Industrie am Schwarzen Bergplatz. Christian, was sagst du, war ein tolles Ambiente, oder?
Ich finde es irgendwie komisch, wenn wir immer sagen, dass das alles so toll ist, was wir machen.
Mir hat Spaß gemacht.
Du bist
gemacht,
ja der Veranstalter.
Ja. Hast du nicht gefallen?
Nein, ich fand's
wir sagen es, wenn es anders wäre, würden wir es auch sagen. Aber wenn wir uns freuen über unsere Veranstaltungen, dann sprechen wir es aus.
Ja, und vor allem, man muss schon sagen, die Frau Hindinger, wenn ich sie jetzt hier nennen darf, von der österreichischen Notariatskammer, die hat das so fantastisch vor Ort organisiert.
Absolut.
Ich war überhaupt noch nie in diesem großartigen Saal. Die Technik fulminant, die Mikrofone, was weiß der Teufel. Das Essen in Ordnung und so weiter und so weiter.
Aber wirklich super und also wirklich vielen Dank an die Frau Hindinger an der Stelle.
Ja.
Das kann man nicht oft genug sagen. Nein, die organisiert das so toll, das ist wirklich großartig. Ja. Denkt an alles.
Absolut.
Hochprofessionelle absolut. Veranstaltung. Ja.
Du, was mir noch auffallen ist, jetzt rückblickend, wir haben gar nicht drüber geredet, sehr viele Notare, ja, sehr viele Notare, glaube ich, eher zu, wie soll ich sagen, verhältnismäßig wenige Rechtsanwälte, ist dir das auch so vorgekommen? Oder?
Das ist mir so vorgekommen, ich habe es auch hinterfragt. Also wir waren insgesamt circa 280 Teilnehmer, das war an sich toll. Und es war doch circa die Hälfte, etwas mehr, war aus dem Notariat.
Ach so.
Dann war doch relativ viel, sehr erfreulicherweise, Justiz da. Es war ja auch der ganze Fachsenat des Obersten Gerichtshofs da.
Große Ehre,
auf jeden große Fall. Ehre. Doch einige aus der Wissenschaft, Professoren, viele Assistenten auch waren da. Aber es stimmt, aus der Anwaltschaft waren deutlich weniger als aus dem Notariat. Und da würde ich mich freuen, wenn es uns im nächsten Jahr gelingt, dass wir auch die Anwaltei noch stärker ansprechen. Mir ist das nämlich wichtig, ich glaube uns allen ist das wichtig, dass wir da möglichst breites Publikum haben, dass da wirklich alle Berufsgruppen
vielleicht waren wir zu spät
super
dran,
dabei
kann
sind.
Das sein? Wir haben relativ spät. Oder für, ne gut, ihr verschickt das wahrscheinlich nur an euch Notare.
Ja, da haben wir natürlich direktere und bessere und umfassendere.
Das sind interne.
Aber schau, das werden wir im nächsten Jahr noch stärker verbessern. Wir werden noch größer werden. Wir werden
hoffentlich.
Die Anwaltei noch stärker ansprechen.
Es waren vier Vorträge.
Ja.
Im Mittelpunkt steht bei allen wunderbaren Organisationsleistungen stehen natürlich die Vorträge, die Vortragenden gemeinsam mit dem wissenschaftlichen Beirat, der dann durch die Diskussion führt. Wir machen es ja immer so, jemand hält einen Vortrag, eine hervorragende Kollegin, ein Kollege, und danach wird eben mit dem Publikum diskutiert unter der Leitung, der Guidance von zwei Beiratsmitgliedern und damit steht und fällt die Veranstaltung.
Absolut, nicht wahr? Absolut. Ich finde das auch wirklich sehr gut. Wir haben es ja bewusst so gemacht, dass für den Vortrag selbst ungefähr so viel Zeit gegeben ist, wie für die Diskussion danach. Und dieses Wechselspiel aus einem Vortrag, der auch nie zu lang sein soll, und dieser reichhaltigen Diskussion danach, und diese Diskussion lebt ja vor allem auch nicht nur von der Publikumsbeteiligung, sondern du hast ja schon gesagt, auch von den Beiträgen aus unserem wissenschaftlichen Beirat, die die Diskussion noch befeuern richtig. Dieses Zusammenspiel finde ich einfach toll. Also ich habe diesmal auch unglaublich viel Erkenntnisgewinn gehabt.
Ja, jedes Mal. Und Wiederholungen, aber ich weiß nicht, ob wir es in diesem Medium hier schon gesagt haben. Wir bemühen uns ja auch bei den Vortragenden, und bisher ist es gelungen, immer Vertreter der verschiedenen Berufsgruppen als Vortragende zu gewinnen. Also Justiz ist gleich Rechtsprechung, Wissenschaft, mhm. Notariat und die Kolleginnen und Kollegen aus der Rechtsanwaltschaft. Mhm. Und diesmal, wie auch beim ersten Erbrechtstag, ja, Crème de la Crème, nicht wahr? Absolut. Also wir haben es das letzte Mal ja eh angekündigt. War das überhaupt das letzte Mal? Ich glaube, oder das war das
vorletzte Mal? Letzte oder vorletzte Mal, ja.
Haben wir es angekündigt. Begonnen hat es mit dem Herrn Senatspräsidenten Dr. Muska, Vorsitzender des zweiten Senats.
Den wir schon einmal hier zu Gast haben durften.
Ja, unser erster Gast.
Unser erster Gast, bisher einziger Gast.
Ja. Ja, absolut. Bin schon gespannt, wen wir als Nächsten wählen. Aber wir lassen uns Zeit.
Ja, wir lassen uns Zeit.
Der hat über Fragen der Klärung, der Feststellung des Erbrechts gesprochen. Das hat sehr zu einer sehr anregenden Diskussion geführt. Das war schon besonders spannend. Mhm. Wie ist es? Und da ging es ja Schlag auf Schlag. Der nächste Vortrag.
Weiter, dann kamen wir zur Wissenschaft. Die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, Frau Universitätsprofessorin Dr. Elisabeth Lovrek.
Ja, sie beachte, aber aus der Wissenschaft.
Aus der Wissenschaft.
Wohl, also eine
hat einen
Doppelkompetenz, ganz, kann man sagen,
ja, auf richtig, höchstem Niveau. Hat einen ganz interessanten Vortrag zum Thema die überschuldete Verlassenschaft, Überlassung an Zahlungsstaat gehalten, hat sich auseinandergesetzt nicht nur mit den Voraussetzungen für die Überlassung an Zahlungsstatt, vor allem auch mit der Frage der Abgrenzung zwischen der Überlassung an Zahlungsstatt im Rahmen des Verlassenschaftsverfahrens und der Verlassenschaftsinsolvenz. Mhm. Ab wann muss es in Richtung Verlassenschaftsinsolvenz gehen? Wann oder hat überhaupt der Verlassenschaftskurator zum Beispiel eine Pflicht zur Erstellung eines Insolvenzantrags? Sehr spannend. Hat ganz viele spezifische Fragen dieser Überlassung an Zahlungsstatt besprochen. Da war auch viel dabei, dass man wirklich noch gut nachdenken konnte danach. Und ich sage das auch deswegen, weil ich glaube, ich habe es schon einmal erwähnt vor zwei Folgen, als wir es angekündigt haben, die Überlassung an Zahlungsstatt ist für die Praxis eine unglaublich wichtige Verfahrenserledigung, weil wir, ich kenne die Statistik jetzt nicht genau, aber ich würde schätzen, 1/3 bis 50% der Verlassenschaftsverfahren in Österreich werden so abgewickelt mit Überlassung an Zahlungsstatt. Und da stellen sich in der Praxis immer wieder Fragen, wie mache ich das genau, wie und so weiter. Ich glaube, da sollten wir mal eine eigene Folge dazu machen, zur Überlassung an Zahlungsstatt. War ein super Vortrag, total spannend. Ja, das waren die Vormittagsvorträge.
Die Überlassung und Zahlungsstatt, da kommen auch immer dauernd neue Entscheidungen. Da machen wir sicher eine Extra-Folge, sage ich dir. Dann wurde zu Mittag gespeist. Mampfi war auch in Ordnung. Wobei, ich weiß gar nicht, was ich
mir da... Was hast du gegessen?
Ich weiß nicht, das war irgendein so ein Gatsch. Nein.
Das Essen war wirklich in Ordnung.
Ja, fantastisch. Wer war denn der Caterer?
Keine Ahnung.
Ja, das Essen war gut. Ein bisschen enttäuschend, dass du das nicht weißt. Ja, und das Essen war ausgezeichnet. Mhm. Und dann ging es in den Nachmittag mit dem Herrn Notar Verweyen, dem Stefan, der ein Thema unter anderem beleuchtet hat, das vielen deiner Kolleginnen und Kollegen unter den Nägeln brennt, nämlich inwieweit muss der Gerichtskommissär, also du oder einer deiner anderen Mitstreiter, wie weit muss der bei Beteiligung eines minderjährigen oder sonst schutzbefohlenen Pflichtteilsberechtigten dessen Ansprüche von Amts wegen sichern? Mhm. Wobei, warum eigentlich Gerichtskommissär nicht? Das ist eigentlich das Gericht und der Gerichtskommissär sind zuständig. Beim Gesetz steht überhaupt nichts davon.
Ja,
also beide gemeinsam. Und da gibt es eine ganz neue OGH-Entscheidung oder eine relativ neue, die große Wogen geschlagen hat. Haben wir uns mit der eigentlich auseinandergesetzt?
Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube nicht.
Die werden wir auch noch machen.
Die nehmen wir uns auch vor.
Also wir nehmen uns die vor. Ja. Wir nehmen uns die Überlassung an Zahlungsstatt vor. Mhm. Und dann kam auch noch der Gerold Oberhummer aus meinem zweiten Berufsstand.
Ja, Thema war, ich glaube, so ähnlich die Waffen des Pflichtberechtigten.
Ne? Ja, der hat noch einmal die Halle gerockt. Ja, ja. Irgendwie. Die waren natürlich super. Etwas erschöpft, aber er hat das noch
das war der richtige Vortrag zum Abschluss. Das war wirklich erstens extrem praxisnah, irrsinnig gut, auch mit sehr viel Witz. Hat mir wirklich gut gefallen. Die Waffen des Pflichtberechtigten, ja, die Rechte des Pflichtberechtigten im Verlassenschaftsverfahren. Wie ermittle ich als Verlassenschaftsverfahren möglichst umfassend die Verlassenschaftswerte? Antrag auf Kontenaufrollung, was sind die Voraussetzungen und so weiter. War ein super Vortrag, ein krönender, schöner Abschluss. Ja, und danach ging es noch in ein nettes Come Together. Und da war das Buffet auch wieder gut, ne?
Ja, wobei jetzt bin ich ein bisschen betroppelt und enttäuscht, weil ehrlich gesagt habe ich die ganze Zeit jetzt abgewartet.
Nein, jetzt kommt's. Sag nichts.
Nee.
Es war ja schon ein wunderbarer Beginn.
Ja.
Ein wunderbarer Beginn. Entschuldige, aber da kann ich nichts dafür, weil du hast begonnen mit dem ersten Vortrag. Und es hätte natürlich...
Vergiss jetzt ja nicht den Sektionschef, an den ich denke.
Keine Sorge, ich weiß schon, woran du denkst. Es gab einerseits natürlich Begrüßungsworte. Ich durfte Begrüßungsworte sprechen, eben. Aber das war nicht so wichtig wie jene vom Herrn Sektionschef des Bundesministeriums für Justiz, Christian Auinger, der Begrüßungsworte gesprochen hat. Hat mich sehr gefreut, dass er uns auch beehrt hat. Und dann kam Christian, und ich glaube, du wolltest in Wahrheit darauf hinaus vorhin, dann kam dein Einführungsreferat. Wir haben das ja auch beim letzten Mal schon so gemacht. Der Leiter des wissenschaftlichen Beirats führt ein in den Tag, führt ein in das Generalthema, das eben diesmal war 20 Jahre außer Streit gesetzt. Und jetzt erlaube mir das Kompliment, du hast das wieder mal hervorragend gemacht. Genau. Nämlich mit
unglaublich viel. Das will ich hören.
Nein, aber das sage ich dir, auch wenn du es nicht hören willst, mit irrsinnig viel Wortwitz und sehr schön war das.
Danke dir. Und deswegen reden wir, ja, worüber reden wir? Wir haben uns vorgenommen, was wollen wir heute überhaupt machen? Wir haben uns tatsächlich vorgenommen.
Du, aber Christian, was du hast ganz vergessen zu erwähnen, wer den ganzen Tag moderiert hat.
Jetzt hast du das eh schon so erwähnt. Andreas Dschugoel, du machst das auch, aber jetzt hören wir auf, wir müssen schalten alle ab, wenn wir uns dann lobeln. Ja, du machst das gut, du bist schön, du bist fesch, du bist beliebt, alle mögen dich.
So, Schluss jetzt.
Gut. Und wir haben uns eigentlich aber vorgenommen, und deswegen haben wir jetzt so viel gequatscht über diesen Erbrittstag, wir wollen dankbar dafür gegenüber den Vortragenden diese zahllosen Anregungen, die ganze Zeit zusammengerissen, um nicht sofort loszuquatschen, die ich dort gelernt habe, doch ein bisschen zu verwerten oder zu verwenden, auch hier. Und chronologisch beginnen wir mit dem Vortrag vom Senatspräsidenten Muska und picken uns daraus, also wirklich ein ganz dichter Vortrag,
ja, toll,
picken uns daraus eine Fragestellung raus und wollen ein bisschen drüber reden. Bevor wir das tun, und du vielleicht startest du und führst uns ein, möchte ich aber noch darauf hinweisen, das fällt mir auch gerade ein, dass auch dieses Jahr die vier Vortragenden sich bereit erklärt haben, ihre Vorträge, ihre Überlegungen schriftlich abzufassen und der Notariatszeitung zur Verfügung zu stellen. Der Beitrag von Präsidentin Lovrig ist schon da, kann ich sagen. Und sobald ich alle vier habe, werden wir das in einem Heft gemeinsam in einem Exemplar der Notariatszeitung veröffentlichen. Das heißt, fürs Fachpublikum, Sie können das dann alles auch wirklich nachlesen und ist natürlich sehr zu empfehlen. Andreas, worüber wollen wir da jetzt quatschen?
Ja, du hast schon gesagt,
wie hat der Vortrag geheißen? Feststellung des Erbrechts oder Erklärung des Erbrechts?
Vom Herrn Senatspräsident war wirklich extrem dicht und tief. Der Streit um das Erbrecht hat er seinen Vortrag genannt. Und er hat eigentlich dreigeteilt gehabt, den Vortrag. Einerseits in die Frage, gibt es sowas wie ein Vorprüfungsverfahren für Erbantrittserklärungen? Kann sie abgewiesen werden, zurückgewiesen werden und so weiter? Das überspringen wir jetzt, wobei das auch schon sehr interessant war.
Überspringen.
Und dann zweiter Punkt war die Einigung im Streit über das Erbrecht, das ist das, was wir heute auch uns näher anschauen möchten.
Genau, also der Gegenteil des Streits über das Erbrecht, die einvernehmliche Klärung des Erbrechts, will man
ja
sagen. Aber es kommen dann gleich
nicht Streitthemen. Nicht das Gegenteil, sondern die Einigung setzt ja schon einmal so im Ansatz einen Streit voraus. Und dann zu Ende, das dritte Kapitel sozusagen seines Vortrags waren da noch, was sehr verfahrensrechtlich Teilbeschluss und Teilrechtskraft im Verfahren über das Erbrecht war, auch hochspannend. Aber wir stürzen uns auf das zweite Thema, würde ich sagen, Einigung im Streit über das Erbrecht, Einigung zwischen widersprechend erbantrittserklärten Erben. Christian, möchtest du starten?
Ja, ich möchte starten. Muss mich auch gleich korrigieren, was heißt Gegenteil? Du warst viel zu sanft mit mir, Gegenteil des Streits. Ja, natürlich, es geht jetzt darum, dass wir eigentlich eine Streitsituation haben. Und diese Streitsituation entsteht im konkreten Fall dann, wenn Erbantrittserklärungen abgegeben werden, die einander widersprechen. Also zum Beispiel, im jüngsten Testament hat der Verstorbene jemanden aus China zu seiner Alleinerbin eingesetzt, die er als seine Lebensgefährtin bezeichnet und die gibt, gestützt auf dieses Testament, eine Erbantrittserklärung zum gesamten Nachlass, zur gesamten Verlassenschaft ab. Wie macht sie das? Das haben wir ja schon einmal gelernt. Eine Erbantrittserklärung ist eine Verfahrenserklärung, die gegenüber dem Gerichtskommissär, das bist jetzt wieder du, abgegeben wird, mündlich oder schriftlich, jedenfalls unwiderruflich, sehr gefährlich also, genau überlegen, hatten wir schon. Die hat das genau überlegt und hat eben das Erbe angetreten. Und dann kommt jemand anderer, der sich auf ein älteres Testament beruft und die Behauptung aufstellt, dass die Erbseinsetzung unserer chinesischen Erbin unwirksam sei. Er behauptet, dass die Lebensgemeinschaft nach der Richtung des Testaments aufgehoben wurde, nicht mehr bestanden hat, sodass eine Art typisierter, wie wird das jetzt eingeordnet, Widerrufsgrund oder Aufhebungsgrund
des Gesetzes?
725, haben wir, glaube ich, auch noch nicht besprochen, werden wir auch noch machen, eingetreten sei und daher sei seine Erbseinsetzung im älteren Testament wirksam. Und auch er gibt eine Erbantrittserklärung ab gegenüber dem Notar Magister Andreas Tschuguel als Gerichtskommissär. Die langen bei dir ein. Und was machst jetzt du oder wie geht es dann weiter? Nicht, du bist der Gerichtskommissär.
Genau, was macht er nicht? Nein, dann
lade ich. Also das ist einmal so eine Einleitung jetzt gewesen auf Basis dessen, was wir hier eigentlich schon präsentiert haben.
Ja.
Dann sieht das Gesetz was vor?
Ja, dann sind wir im 160 außer Streitgesetz. Der Gerichtskommissär hat die Parteien zu laden zu einem Einigungstagsatzungstermin und ihnen die Möglichkeit zu bieten, dass es ein Anerkenntnis, eine Anerkennung des Erbrechts des anderen gibt. Das heißt, es wird ihnen die Möglichkeit gegeben, sich, ich sage es jetzt einmal, so, aber wir müssen noch näher darüber sprechen, sich zu vergleichen.
Und auf gut Deutsch, Burschen, einigt euch.
Einigt euch. Aber was man da nach 160 eigentlich wirklich darf, was der 160 wirklich meint, ist meines Erachtens unklar.
Na, kommen wir gleich dazu.
Lass mich vielleicht nur zu Beginn, um den 160 außer Streitgesetz wirklich im Kern zu verstehen, vielleicht noch einen einfacheren Sachverhalt liefern, ganz bewusst.
Oh.
erlaube mir das kurz. Das
schwingt irgendwie eine Rüge mit.
Nein, nicht,
ungern,
nicht im
Geringsten. Aber bitte.
Nicht im Geringsten. Nein, stell dir folgende Situation vor. Du hast einen gesetzlichen Alleinerben. Der gibt eine Erbantrittserklärung aufgrund des Gesetzes ab. Jetzt erst taucht ein Testament auf. Im Testament ist jemand anderer zum Alleinerben berufen. Nun gibt der testamentarisch Berufene eine Erbantrittserklärung ab. Jene Partei, die aufgrund des Gesetzes abgegeben hat, wird davon verständigt. Und er sagt, hoppala, das habe ich nicht gewusst, dass es ein späteres Testament gibt. Ich möchte mich zurückziehen. Und da haben wir die Situation, dass, du hast es schon kurz erwähnt, die Erbantrittserklärung unwiderruflich ist. Und jetzt hätten wir ein verfahrensrechtliches Dilemma. Wenn die Erbantrittserklärung unwiderruflich ist, kann ich den Konflikt dieser Erbantrittserklärungen nicht auflösen. Jetzt lade ich beide zu einem Einigungstagsatzungstermin und in meinem ganz einfachen Fall, kommt in der Praxis aber auch vor, wird jetzt der gesetzliche Erbe das Erbrecht des testamentarisch berufenen Erben anerkennen und sich auf diese Weise aus dem Verfahren zurückziehen. Das ist jedenfalls einmal der im Kern der engste Anwendungsbereich aus meiner Sicht des 160 außer Streitgesetz. Du schüttelst den Kopf.
Nein, ich schüttel nicht den Kopf. Mich reißt es nur innerlich, aber dein Fall ist wunderbar.
Aber wieso reißt es sich innerlich?
Ich werde es gleich erklären. Bitte. Erst einmal muss ich mich ein bisschen immunisieren, weil sich alle Leute denken, wieso redet der von einer chinesischen Alleinerbin? Erstens einmal will ich dir sagen, gehe ich heute chinesisch essen.
Gut.
Ja, so fängt es mal an. Aber nicht deshalb habe ich es so beschrieben, sondern ich verweise auf den Sachverhalt der Entscheidung. Moment. 2 OB 47 aus 24 M. Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom 15.10.2024. Das war etwas vereinfacht, der Beginn des Sachverhalts dieser Entscheidung. Also das waren Lebensgefährten und während Covid ist sie dann nach China gereist und dann war die Frage, ob das aufgehoben war. Daher ein wenig komplizierter ist dein Fall. Das war jetzt nur für all jene, die glauben, ich bin hier allzu exzentrisch geworden. Wir kommen zu meinem Sachverhalt zurück. Mhm. Jetzt zu dir, mein Lieber.
Bitte.
Du schilderst also folgenden Fall, der natürlich ganz wunderbar ist. Du schilderst den Fall, dass jemand davon ausgeht und davon ausgehen darf, es gibt kein Testament, er gibt eine Erbantrittserklärung ab, dann taucht glücklicherweise das Testament auf, er wird belehrt, niemand will streiten, man habe jetzt einfach ja nur das Problem, wie kriegt man diese Erbantrittserklärung, die erste, aus der Welt, aus der rechtlichen Welt. Und so hast du es ja beschrieben, genau. Da kommt dann diese Paragraph 160. Ich glaube, deswegen hat es mich ein bisschen gerissen, ich glaube nicht, dass die Bestimmung jetzt diesen Fall vor Augen hat. Einen Fall, wo die Erbantrittserklärung jetzt mit Blick auf die Absicht und die Vorstellungen der Parteien eigentlich ein lästiges Formaliter ist, hier gibt es überhaupt keinen Streit, hier gibt's, sondern das ist, glaube ich, nicht, ehrlich gesagt, nicht der 160 außer Streitgesetz,
glaub,
sondern der 160
so.
Außer Streitgesetz stellt sich schon vor, einen Konflikt, ich finde auch interessant den Wortlaut, aber wir sind vielleicht verschiedener Meinung.
Nein, bitte, das ist ja,
ist ja super, interessant bitte. Den Wortlaut, wenn da drinnen formuliert ist, so hat der Gerichtskommissar darauf hinzuwirken, dass das Erbrecht zwischen den Parteien anerkannt wird. Das ist auch sprachlich so, dass ich mich gern zurückbeamen würde ins Jahr 2002 oder 2001, als die das neue außer Streitgesetz gemacht haben. Ich würde so gern dabei am Tisch sitzen und sagen, was wollen wir sagen? Was willst du sagen, mein Freund? Ja, was ist das für Deutsch? Also etwas mehrdeutig, gestatte mir, dass ich für unsere Hörer trotzdem wieder wie im Krebsgang 2 Schritte zurückgehe. Bitte. Und in Erinnerung rufe, wenn zwei widerstreitende Erbantrittserklärungen vorliegen, dann besteht einfach am Papier oder auch wirklich ein Konflikt. In deinem Beispiel mit Blick auf die Motive der Parteien, der Konflikt eigentlich nur am Papier. In meinem Beispiel, in meiner Vorstellung, stehen die einfach jetzt einmal auch mit Blick auf ihre Überzeugung in einem Konflikt. Die eine sagt, das Testament ist wirksam, die anderen sagen nein. Also das Jüngste Testament. Und das sieht das Verlassenschaftsverfahren nun vor, dass dieser Streit tatsächlich vom Verlassenschaftsrichter im Rahmen eines besonderen Verfahrens, dem Streit über das Erbrecht, geklärt wird. Nur, und jetzt sind wir an der Stelle, bevor die endlich zum Richter dürfen, müssen sie sich nochmals, es wird auch, glaube ich, mittlerweile in der Judikatur recht streng angewendet, der Termin muss stattfinden, sie müssen zum Gerichtskommissär pilgern, der nichts zu entscheiden hat, aber nochmal versuchen soll, umgangssprachlich spricht man ja von der Einigungstagsatzung, nicht wahr? Das ist diese Tagsatzung nach § 160, die, und jetzt wiederhole ich mich ausnahmsweise, zitiere ich eben das Gesetz, so hat der Gerichtskommissar darauf hinzuwirken, dass das Erbrecht zwischen den Parteien anerkannt wird. Also, ja, also das hat stattzufinden, nicht wahr? Und jetzt, ob das jetzt auch die Harmonie voraussetzt oder dass der Idealtatbestand ist oder nicht, können wir ja dahingestellt lassen. Aber der interessante Fall, oder deklinieren wir deinen durch, ja, in deinem Fall würde die eine Seite sagen, erstens einmal würde diese eine Seite sagen, ich verstehe euch Juristen überhaupt nicht, lieber Herr Notar Djugoil, warum muss ich mich zu Ihnen jetzt hierher geißeln? Ja? Warum muss ich überhaupt kommen? Warum muss ich kommen? Das hat eine Dreiviertelstunde gedauert, bis ich da endlich in den 19. Bezirk gefunden habe. Schon deswegen, dein Beispiel ist eigentlich super. Ja? Der will ja gar nicht mehr kommen in deinem Beispiel. Also unser gesetzlicher Erbe will ja aufgeben. Kann, jetzt würdest du sagen, oder nach dem, was wir bisher geschildert haben, der muss jetzt leider zu dir pilgern und muss dort zu Protokoll die Erklärung abgeben. Ich anerkenne das testamentarische Erbe des Testamentserben, der da aufgetaucht ist, nicht wahr? So, erste Kontrollfrage an dich, mein Lieber. Mhm. Ich will nicht kommen. Das kostet mich 2,5 Stunden meines Lebens. Ja? Und meine Stunde ist kostbar. Jede Stunde ist einzupreisen, empfehle ich Ihnen auch. Ja? Also meine, was weiß ich, 20 Euro ist meine Stunde wert. Mhm. Mehr bin ich nicht wert. Das kostet da ja 60 Euro, dieser Termin. Kann ich dir nicht einfach eine E-Mail schreiben und sagen, ich anerkenne das, ich komme nicht?
Also,
was macht der Gerichtskommissar dann? Ich anerkenne, ich schicke schriftlich.
Also meines Erachtens ist das durchaus auch schriftlich möglich.
Ja. Finde ich gut.
Ja, ich sehe das wirklich so.
Wird mir helfen dann bei unseren nachfolgenden Diskussionen. Also offenbar kann ich auch durch eine, ich mache es dir einfach, weil du jetzt ein bisschen, weil ich glaube, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen unangenehm.
Nein, überhaupt.
Ist ja nicht unangenehm. Überhaupt. Also du musst natürlich schon die Echtheit der Unterschrift hinterfragen.
Naja, das ist eine zweite Sache. Ja. Aber ich kann, sogar die Erbantrittserklärung kann im Schriftweg abgegeben werden. Ich wüsste nicht, warum die Anerkennung des Erbrechts nicht schriftlich möglich sein sollte.
Das heißt, in diesem Fall, wenn du das zuließest, vielleicht wirst du dich ja noch korrigieren, dann heißt das, dass dieser am Papier bestehende Konflikt auch durch eine Erklärung, eine Willenserklärung, die außerhalb eines Protokolls, einer Tagsatzung stattfindet, außerhalb einer Tagsatzung vor dir, die daher keine Einigung im Sinne dieses 160 außer Streitgesetz ist, das Erbrecht so weit klären könnte, dass der Akt zu Gericht geschickt wird.
Der Meinung wäre ich wirklich in so einem Fall, ja.
Ja, ich würde da schon Also ich sehe das ganz sicher genauso, würde aber doch meinen, dass du auch eine korrespondierende Erklärung des Testamentserben brauchst. Das Ganze ist dann aus meiner Sicht eine Vereinbarung, nämlich jetzt zivilrechtlich gesprochen im Sinne des ABGB, tatsächlich ein Anerkenntnisvertrag, ein konstitutives Anerkenntnis. Für die Feinspitze unter Ihnen, vielleicht wird es heute ein bisschen diffizil, aber es macht ja nichts. Ich spreche jetzt vom Anerkenntnisvertrag, den wir alle brav im Studium lernen. Eine strittige oder zweifelhafte Rechtslage wird durch die Vereinbarung, wonach eine Seite die Rechtsposition sich der Rechtsposition der anderen Seite zur Gänze unterwirft, das behauptete Recht der Gegenseite akzeptiert, konstitutiv, das heißt nicht mehr bestreitbar, jetzt sage ich leider das Wort, das ich erklären will, anerkennt. Das ist eine Vereinbarung, die dann auch gilt, die dann auch sozusagen hält, die dann auch gerichtlich durchsetzbar ist. Das heißt, wenn der andere dann daherkommt und sagt, das stimmt nicht, ich will das doch nicht mehr so haben, wie ich es dir vor 3 Tagen gesagt habe, dann könnte der Begünstigte aus dem Anerkenntnis sagen, nein, es ist geklärt. Und wenn du so einen, in Wirklichkeit bekommst du dann, wenn du auch die korrespondierende Willenserklärung des anderen einholst, hättest du dann im Akt, verzeih, wenn ich so viel rede, im Akt ja dann eigentlich eine Anerkenntnisvereinbarung und die schickst du dann dem Richter.
Naja, ich habe es noch nie so gemacht, deswegen kann ich dir das nicht sagen, wie es dann genau wäre, weil ich es noch nicht final durchgedacht habe. Lass mich noch einmal kurz hier stehen bleiben. Ich meine, wir begeben uns schon auf ein sehr heikles Terrain, weil es gibt ja auch unterschiedliche Meinungen zur Frage, ob nicht beim Einigungstagssatzungstermin sogar schon Anwaltspflicht besteht. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Würde ich der Meinung sein, dass dieser Einigungstagssatzungstermin schon gleichsam Teil des Verfahrens über das Erbrecht ist und hier Anwaltspflicht besteht, dann würde das natürlich sehr gegen unsere Sichtweise sprechen, dass so eine Anerkennung des Erbrechts durch einen der beiden erbantrittserklärten Erben auf dem Schriftweg möglich wäre.
Ja, wieso sagst du unsere? Hast du mir schon zugestimmt? Halte deine Position offen.
Ich habe ja begonnen damit, dass ich gesagt habe, schriftlich ist es möglich.
Also hast du gesagt.
Du hast nur fortgesetzt, ja, glaubst du auch. Und müsste da eine Zweiseitigkeit entstehen.
Das glaube ich schon.
Dazu habe ich mich noch nicht geäußert. Okay. Ja. Bin mir da nämlich nicht sicher im Bereich des sozusagen des echten Anerkenntnisses im Sinne des 160. Es gibt ja auch die Lehrmeinungen, wonach das Anerkenntnis nach 160 widerruflich sei.
Moment, lieber Andreas. Wir müssen jetzt kurz hier eine Parenthese einschieben und offenlegen, was vielleicht der Hörer jetzt eh schon bemerkt. Wir sind bei Vorgängen, die durch einen unbefangenen Dritten komplett simpel erscheinen. Wo ein Dritter sich wohl denkt, worüber reden die zwei da überhaupt? Das gibt es doch gar nicht, dass man da überhaupt drüber reden kann. Und wir müssen leider dem allgemeinen Publikum bekennen, dass selbst zu diesen einfach wirkenden Fragen eigentlich eine weitgehende, für mich jedenfalls, Trübnisunklarheit besteht.
Total.
Daher auch heute ganz besonders, was wir hier tun, sind zum Großteil schon einfach auch spontane Überlegungen.
Ja, ja.
Du sagst bitte auch immer dazu, was so die herrschende Meinung ist. Ich glaube zum Beispiel, dass das, was wir jetzt hier skizziert haben, diese Fragestellung gar nicht im üblichen Kanon von irgendwelchen Kommentaren oder Lehrbüchern zu finden ist. Die Vorstellung, dass einfach einer dem das schriftlich schickt und sagt, Herr Notar, ich komme nicht, haben Sie mich gern? Ich gebe auf, ich möchte einfach nicht zu Ihnen fahren. Stattdessen, und jetzt komme ich zu dem, wo du ja, glaube ich, hin wolltest, widmen wir uns jetzt wirklich der Situation, die kommen, die sind bei deiner Einigungstagssatzung. Und stattdessen, und das fand ich immer schon sehr spannend, wird dieser 160 außer Streitgesetz Vorgang, der kriegt irgendwie bei den Praktikern, aber auch in der Literatur, fast so eine eigenständige oder kriegt so eine eigenständige, fast mystische Bedeutung. Das Anerkenntnis beim Gerichtskommissär, richtig? Mhm. Und zwar, jetzt komme ich gleich, du hast schon so ein Spezialaspekt genannt, den ich überhaupt nicht verstehe, nämlich, dass man sagt, naja, das ist eine Anerkenntnis dort, das könne man dann widerrufen, bis der Akt bei Gericht sei. Mhm. Dieses Anerkenntnis, was auch immer das sein mag, vielleicht setzen wir aber doch anders an. Und zwar bei folgenden Umständen, und jetzt komme ich zu meinem Fall. Mhm. Da, jetzt brauchen wir meinen Fall, weil dein Fall, in deinem Fall findet wirklich ein Anerkenntnis auch statt, mit Blick auf den Inhalt der Vereinbarung. Ich wiederhole nochmal, der Andreas Tschugerl-Fall lautet, dass der eine sich vollständig unterwirft und sagt, ich verstehe gar nicht, warum ich herfahren musste. Und ich komme zum anderen Fall, zum Sachverhaltsausgang von 2 OB 47 aus 24 M. Es kommt die chinesische Testamentserbin aus dem Jüngeren Testament und es kommt der Testamentserbe aus dem Älteren Testament. Und es ist zwischen beiden umstritten, ob sie, wer Recht hat von den beiden. Also unüberbrückbarer Widerspruch. Es ist eine strittige Situation. Wir werden irgendwann einmal darüber reden, wie ist es eigentlich mit Anwälten oder Anwaltspflicht oder nicht. Also wir müssen ein bisschen das aussortieren, damit wir uns nicht verzetteln. Selbst das ist ja, glaube ich, nicht geklärt, wie du jetzt erwähnt hast. Hoffentlich kommen sie mit Rechtsvertretern, nämlich, ich denke da an den Gerichtskommissär, damit er nicht in einer unangenehmen Belehrungssituation ist. Gut, also die stehen da jetzt einander gegenüber, diese zwei Streitbullen. Und jetzt unterstellen wir ja, es wird da an dem Termin herum diskutiert, der Notar, die Notarin ist fantastisch im Sinne von moderierend. Wie sagt es 166? Er hat darauf hinzuwirken, und jetzt kommen wieder die komischen Worte, die ich nicht verstehe als Zivilrechtler, dass das Erbrecht zwischen den Parteien anerkannt wird. Ich in meinem Slang, hätte gesagt, würde jetzt für meine Situation sagen, er hat darauf hinzuwirken, dass die Parteien ihren Streit durch einen Bereinigungsvertrag beenden. Ja. Das könnte sein, die Vereinbarung, die da lautet, ich unterwerfe mich dir, du hast mit allem Recht, ich ziehe mich zurück, das wäre ein Anerkenntnis. Es könnte aber auch die Vereinbarung lauten, zwischen den beiden, weißt was, ich zahle dir 1,3 Millionen Euro und dafür gibst du die unwiderrufliche Erklärung ab, dass ich der Alleinerbe bin. Und das würde man im Rahmen des Zivilrechts, diese Vereinbarung, würde man beschreiben als einen sogenannten Vergleich nach § 1380 ABGB. Und, lieber Andreas, sag du uns das, ich glaube, dass der Gerichtskommissär dieses Wort Vergleich hier irgendwie scheut, wie der Teufel des Weihwassers, sondern sagt, nein, das ist ein Anerkenntnis. Schreibt, es wird das Erbrecht anerkannt gegen die Bezahlung von 1,25 Millionen Euro bestenfalls.
Was dann wieder ein Vergleich ist.
Natürlich ist es ein Vergleich.
Nein, ich wollte es betonen.
Aber das Kuriose ist, dass aber, die...
Warum scheut er das Wort? Es geht um folgende Frage, nicht? Nach § 1 Absatz 2 Gerichtskommissärsgesetz darf der Gerichtskommissär im Verlassenschaftsverfahren bestimmte Dinge nicht tun. Nämlich obliegt ihm zwar im Prinzip die gesamte Abwicklung des Verlassenschaftsverfahrens, aber manches ist dem Gericht ausdrücklich vorbehalten. Dazu gehören Zwangsmaßnahmen, natürlich richterliche Entscheidungen, die Beschlusserlassung, aber auch die Protokollierung von Vergleichen, es sei denn, es wäre gesetzlich angeordnet. Und aufgrund dieser Bestimmung des Gerichtskommissärsgesetzes darf er eben nur Vergleiche protokollieren, wenn das im Außerstreitgesetz so vorgesehen ist, wie zum Beispiel im 181 Außerstreitgesetz für das Erbteilungsübereinkommen und das Pflichtteilsübereinkommen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie der 160 Außerstreitgesetz zu interpretieren ist. Bedeutet diese Anerkennung zwischen den Parteien nach 160 Außerstreitgesetz etwa nur im engsten Sinn einer Auslegung, dass A das Erbrecht des B anerkennen kann und das wird protokolliert oder eben umgekehrt und Punkt? Oder steckt in dem 160 ein weiterer Anwendungsbereich? Und es ist so zu verstehen, dass der Gerichtskommissär überhaupt bereinigende Vereinbarung zwischen diesen widersprechend erbantrittserklärten Erben protokollieren darf. Und das ist eine heikle Frage für den Gerichtskommissär. Wie weit darf er hier Einigungen protokollieren? Ist das eng zu verstehen? Ist das weit zu verstehen? Und das ist, an sich ist das offen.
Nein, sag mir nicht, lass uns bitte nicht ganz Österreich verunsichern.
Ja, dann sag mir, wie es ist.
Nein, also ich glaube doch
bring
wohl.
Uns recht
und darüber haben wir doch am Erbrechtstag auch darüber diskutiert.
Ja, ja. Meinung dazu.
Ja, nein, da wirst du mir aufgerissen, da bin ich ja aufgesprungen.
Aber mich ärgert die Unklarheit dieser Bestimmung. Das bedeutet ja eine enorme Rechtsunsicherheit.
Ja, also ich hoffe doch.
Also wie sehen wir es,
dass Christian niemand die Auffassung vertritt, dass der Gerichtskommissär Einigungen, so nenne ich es jetzt einmal, übers Erbrecht nur dann protokollieren darf,
ja,
wenn sich eine Partei vollständig unterwirft, wenn sie ein Anerkenntnis im technischen Sinn ist, im zivilrechtlichen Sinn.
Fast sinnlos und würde nur die Fälle betreffen.
Ja, das wäre dann die Norm
von ich, deswegen habe ich bewusst dieses Eingangsbeispiel genannt, das glaube ich auch in den Erläuterungen zum 160 vorkommt.
Ja.
Und ich hoffe, dass das eben nicht so eng zu sehen ist.
Nein, es ist nicht. Weil man muss, warum bin ich da so emphatisch? Weil wenn da, erst einmal versteht es kein Mensch. Nicht?
Ja,
weil der Gerichtskommissar würde sagen, nein, das darf ich nicht protokollieren, ein Vergleich darf ich nicht protokollieren, das darf ich nicht. Das heißt, Sie müssen den Vergleich, den können Sie mir ja mitteilen.
Zum Gericht gehen, ja.
Na, no, oder Sie können ihn natürlich, Sie können sich auch draußen vergleichen, oder nicht? Nur dann zahlt es leider Vergleichsgebühr. Darum geht es ja. Wenn man einen Vergleich schließt, dann bezahlst du, ich glaube, es sind 2% der Vergleichssumme, eine Vergleichsgebühr. Schließt du den Vergleich vor Gericht oder dem Gerichtskommissär, zahlst du keine Vergleichsgebühr, weil die Gebühr für den Staat, wenn man so will, in der Gebühr an das Gericht,
die überschaubar ist,
enthalten ist. So, das heißt, also jeder braucht den Verricht. Ja, man kann es nicht anders sehen, denn die Alternative lautet.
Aber hier betonen, Christian, weil wenn ich in den Erläuterungen zum 160 außer Streitgesetz Folgendes lese, darf ich dir das vorlesen und dann wollen wir bitte noch vehementer in unserer Ansicht auftreten. Da steht Folgendes in den Erläuterungen. Die Anerkennung des Erbrechts wird der Gerichtskommissar zweckmäßigerweise in einem Protokoll festhalten, ja. Keinesfalls kann der Gerichtskommissar einen Vergleich über das Erbrecht protokollieren oder darüber verhandeln, weil die Entscheidung über das Erbrecht immer dem Gericht obliegt.
Ja, gut. Dir jetzt einmal, also ich muss mich da wirklich, wir müssen uns da mehr mit diesen Themenbereich beschäftigen.
Ja.
Erstens einmal für all jene, die drüber nachdenken. Gesetzesmaterialien haben nicht Gesetzesrang. Da steht mitunter auch der Ausfluss von beschränkter Weitsicht drinnen. Punkt. Zweitens, es zählt einmal primär die Wortinterpretation in Verbindung mit einer gewissen theologischen Interpretation. Ja, ich weiß schon, die verschiedenen Auslegungsmethoden stehen nicht in einem Vorrangverhältnis. Aber trotzdem, man muss gerade bei verfahrensrechtlichen Regeln, und ich glaube, dass wir hier noch Arbeit vor uns haben, schon Ergebnisse anstreben, die zumindest von einigen Normunterworfenen verstanden werden. Ja? Und das Ergebnis, liebe Freunde, ich kann einen Vergleich, Sie wollen 150.000 dafür zahlen, dass der andere Ihr Erbrecht nicht mehr in Frage stellt, das kann ich nicht protokollieren. Da müssen Sie sich einen Termin beim Verlassenschaftsrichter ausmachen. Und auf die Frage hin, warum können Sie das nicht? Verbindung mit und wenn du das liest, das sind ja alles nur Worte in diesen Gesetzen, die man ja auch auslegen kann. Und es ginge meines Erachtens ganz einfach. Erstens, du hast da irgendwie, aber das ist jetzt sehr spontan, ja, ich schaue auf mein Handy, da schaue ich dieses komische Gesetz an, nämlich das Gerichtskommissärsgesetz. Gut, da steht drinnen, die Notare haben im Verfahren außer Streitsagen folgende Amtshandlungen zu besorgen. Bla bla bla. Von den in Absatz 1 genannten Amtshandlungen bleiben jedoch ausgenommen, soweit nichts anderes angeordnet ja. ist, darauf beziehst du, ja. die Protokollierung gerichtlicher Vergleiche. Aha. Soweit nicht anders angeordnet. Ja. Gut, kann man sich fragen, was heißt das? So, jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Ist es vielleicht anders angeordnet? Nicht wahr? Und jetzt springen wir ins Außerstreitgesetz. Die Juristinnen und Juristen unter denen, Sie müssen mitlesen, schlagen Sie sich das aus. So, dann springt man in den 160, nicht, den wir sehen. Dort lesen dann alle Anerkenntnis und denken sich innerlich, da steht nicht Vergleich, nur Anerkenntnis. Wie reagiert die Praxis? Sie formuliert, also was macht der Gerichtskommissär? Wir verstehen ja, oder die Gerichtskommissarin. Sie formuliert im Protokoll nicht etwa das, was die Parteien vereinbaren, in meinem Beispiel einen Vergleich, sondern sie kleidet es in die Worte Anerkenntnis. Geradezu kurios. Das heißt, das, was wir wollen, wird eh zugelassen, nur man braucht dann andere Worte dafür. Man muss so tun, als ob man im bürgerlichen Recht bei der mündlichen Diplomprüfung nicht in der Lage war, ein Anerkenntnis von einem Vergleich zu unterscheiden. Ich meine, mir zieht es ja wirklich die Schuhe.
Nein, bitte.
Und die Lösung, nein, aber schau, Andreas, du hast mir vorhin, nämlich vor der, wo steht diese andere paar Runde außer Streitgesetzbestimmung da mit diesen Erbteilen?
181.
Das hast du mir vor der Sendung gesagt. 181 hast du mir gesagt. 181 außer Streitgesetz. So, und da drinnen steht auch wieder so eine Ausnahme zu deinem Paragraph 1 GKG, Gerichtskommissarsgesetz, nämlich was er da sonst noch alles protokollieren darf. Er darf ein Übereinkommen über die Erbteilung protokollieren, so steht es ausdrücklich drinnen. Naja, bitte, also dann kann man doch ein bisschen Analogie anwenden. Nicht wahr? Also 181 in Verbindung, 160, so ist jetzt meine These. Es ist daraus begründet die Zulässigkeit, dass der Gerichtskommissär auch Vergleiche über das Erbrecht im Rahmen des Protokolls über die Einigungstagsatzung protokollieren
darf. Bin ich ganz deiner Meinung. Ich glaube, wir brauchen nicht einmal die Analogie. Wir können den 160 weit auslegen im Sinne dessen, was sein Zweck ist, nämlich eben eine Bereinigung, genau, eine Vermeidung des Verfahrens über das Erbrecht. Und ob das mit Anerkennungsvertrag oder Vergleich ist, muss egal sein. Der Gerichtskommissar darf das protokollieren und ich bin dafür ein weitestes Verständnis.
Und über diesen 160er, über dieses Anerkenntnis muss man noch mehr reden, das machen wir nicht jetzt, aber dadurch diese, was ich überhaupt nicht verstehe, das Anerkenntnis könne dann zurückgenommen werden, was du erwähnt hast, bis der Akt beim Richter ist, was soll denn das wieder heißen? Ja? Nämlich, wenn die Einigung zivilrechtlich da ist, dann kann er vielleicht sagen, ich stehe nicht mehr dazu, aber dann hat der andere natürlich einen gerichtlich durchsetzbaren Anspruch.
Ja, aber das mit der Widerruflichkeit kannst du ja nur so sehen, wenn du das Anerkenntnis verstehen würdest als einseitige Verfahrenserklärung. Das wird offenbar von manchen, nicht, dass ich es so sehe, aber das muss ja die Prämisse sein für die Ansicht, dass
es einseitig
widerruflich ist.
Ja, dann sehe ich so, aber du hast ja dann, zumindest jetzt in unserem Sachverhalt, wo eine Einigungstagsatzung stattfindet, wo diese beiden Personen erscheinen.
Ja, da kann es ja nicht widerruflich sein, wenn das zweiseitig ist.
Ja, wenn es was irgendeine komische Verfahrenserklärung ist, ja, aber dann gibt es auch noch was Zweites, nämlich die Vereinbarung.
Ja.
Also,
ich wollte sagen, und damit kommen wir auch diese Unklarheit, was dieses Anerkenntnis im Sinne des 160 ist, führt auch eben dazu, dass es wichtig ist, die Vereinbarung, die dann die Parteien wirklich wollen bei diesem Einigungstagsatzungstermin, das werden wir doch ein bisschen präziser sagen müssen, auch wirklich exakt zu protokollieren, damit die Parteienabsicht umgesetzt wird. Wenn nur in den seltensten Fällen, ich habe am Anfang diesen einfachen Fall geschildert, ja, da vergessen wir den gleich wieder, da reicht ein schlichtes Anerkenntnis, wenn man so will, im Sinne des 160, ja, der zieht sich zurück und die Geschichte ist erledigt. Ja. Aber dort, wo es unklar ist, dort, wo wir im Streit sind über die Frage, was ist denn jetzt wirklich der richtige, der bessere Erbrechtstitel, da wollen ja natürlich die Parteien eine streitbeilegende oder vermeidende Bereinigungswirkung, eine absolute Zäsur. Und da muss man das entsprechend protokollieren und da reicht es nicht, aus meiner Sicht zu protokollieren, A, anerkennt das Erbrecht gegen Zahlung von, sondern da muss auch klar sein, was hier wirklich vereinbart wird und das hat der Herr Senatspräsident Musker, finde ich, ganz hervorragend, um noch einmal auf ihn zurückzukommen, in seinem Vortrag herausgearbeitet und gut beschrieben und übrigens auch für die Praxis einen Tipp dann formuliert, wie man das als Gerichtskommissär idealerweise protokollieren könnte. Und der unterscheidet da zwischen dem Verpflichtungs- und dem Verfügungsgeschäft und sagt, man sollte diesen Vergleich, dieses oder das Anerkennen des Erbrechts des anderen kombinieren mit einer Erbrechtsübertragung nach 1278 ABGB, damit es ja wirklich absolute Sicherheit gibt zwischen den Parteien. Komm, jetzt sagst du noch was dazu.
Ja gut.
Jetzt war ich schnell, aber wir haben nicht mehr lange Zeit,
glaube ich. Ja, wir nehmen uns die Zeit. Wir wollen es ja verstehen. Und ich glaube, wir brauchen wieder das Beispiel meiner chinesischen Lebensgefährtin. Wir brauchen einfach die Entscheidung, mein Lieber. Das Schönste sind doch immer die Entscheidungen und der Sachverhalt. Also Sie brauchen 2 OB 47 aus 24 M. Und wir stellen uns vor, diese chinesische Lebensgefährtin, die behauptet, das Erbrecht habe ich aufgrund des jüngsten Testaments. Und den Erben, den potenziellen Erben aus dem Älteren Testament, der sagt, nein, dein Erbrecht besteht nicht, sondern mein Testament ist wirksam. Warum und wieso spielt jetzt gar keine Rolle. Entscheidend ist, dass wir nun Folgendes uns vor Augen halten, aus meiner Sicht. Die Vereinbarung, die sie beiden treffen, die bindet, die klärt das Rechtsverhältnis natürlich nur zwischen diesen beiden. Und in diesem Sachverhalt, in dieser OGH-Entscheidung, von der wir so viel lernen und vor allem dann auch natürlich durch die Analyse von Musker, war es dann so, dass danach, nachdem die sich da geeinigt haben, das Verlassenschaftsverfahren noch nicht zu Ende war, es gab noch keinen sogenannten Einantwortungsbeschluss, und plötzlich kommt ein Dritter daher, nämlich die Verwandten, die gesetzlichen Erben, und sagen, wir geben jetzt auch eine Erbantrittserklärung ab mit dem absoluten Oberclou. Nämlich in dem Fall war es so, dass die Chinesin gewichen ist gegen irgendeine Geldzahlung und die gesetzlichen Erben haben gesagt, nein, nein, dieses ältere Testament ist widerrufen und die Chinesin erbt auch nicht, weil diese Lebensgemeinschaft ist aufgelöst. Und dann war, ja, dann ging ein neuer Streit los und dann war die Frage, und um die geht es jetzt, welche Rechtspositionen hatte der sich ursprünglich nur aufs ältere Testament berufen hat? Und der Sukkus ist, und darauf willst du hinaus, und das haben wir durch die Entscheidung und durch die Analysen gelernt, jetzt komme ich wieder zurück zu dieser Vereinbarung. In der Vereinbarung muss man wohl auch daran denken, dass derjenige, der zwischen den beiden, nur zwischen den beiden, als Erbe übrig bleiben soll, gegenüber Dritten aber dann wohl alle Munition haben möchte. Ich meine, vielleicht wollen sie es anders vereinbaren. Und damit er alle Munition hat, reicht es nicht aus, dass sein Gegenüber sagt, ich glaube, dein Erbrecht ist stärker, sondern er muss dazu sagen, ja, und wenn wir uns irren sollten und deins ist stärker, hätte ich deins jetzt gern übertragen bekommen.
Genau.
Nicht wahr? Also das
genau.
Ist es.
Genau.
Diese Kombination der relativen Klärung des Streits zwischen den beiden, zwischen denen ja es eigentlich im Ergebnis zu den beiden gleichgültig ist, ob das Testament A oder B sticht. Wir brauchen es dann für die Einantwortung natürlich. Aber zwischen den beiden ist es eigentlich gleichgültig. Nicht? Weil der eine hat gewonnen, ich gewinne und du kriegst das Geld. Und aber für die Rechtsverhältnisse gegenüber Dritten, da ist es halt wichtig, dass derjenige, der hier zum Beispiel gegen Zahlung alle Rechte haben soll, dann auch wirklich alle Rechte für den Fall, dass der andere sie hätte, übertragen bekommt. Tricky.
Tricky, ja. Das heißt, es reicht, um diesen absoluten Schutz zu haben, auch gegenüber Dritten, nicht nur der Vergleich in der Pate, sondern eben auch die Erbrechtsübertragung nach 1278 ABGB. Und das bedeutet wiederum, was? Dass, wenn wir zu Beginn gesagt haben, so eine Anerkennung kann irgendwie schriftlich abgegeben werden, dieser Vergleich, der auch kombiniert ist mit einer Erbrechtsübertragung, damit das auch gegenüber Dritten wirkt, der kann damit auch nur im Rahmen eines Notariatsaktes oder eines gerichtlichen Protokolls, dazu zählt auch das Protokoll des Gerichtskommissärs, wirksam abgeschlossen werden. Also das muss ins gerichtskommissionelle Protokoll.
Es ist so. Ja, na, du hast recht. Ich lag nur so, weil unsere Folge heute, also heute bist du narrisch. Wir wollten das ganz leicht halten. Hochspannend. Zu der Entscheidung und zur ganzen Problematik fällt mir noch ein, so Lesetipps. Glauben Sie nicht, alles, was wir hier sagen, dass das abschließend richtig wäre, haben wir heute schon gesagt, Disclaimer. Es gibt eine Glosse zu der Entscheidung. Zwei Glossen gibt es in der Notariatszeitung, glaube ich, und in der, ich weiß nicht, EFZ, war die bei dir, oder in der ÖOZ. Ich glaube, dass der Kollege Kogl auch einen Festschriftbeitrag geschrieben hat mittlerweile. Mhm. Also da gibt es einige Diskussionen. Mhm. Und lieber Andreas, wir sind zu Ende.
Wir sind zu Ende.
Ja.
Weißt du, bald bin ich müde. Bist du auch so müde? Du musst noch zum Chinesen gehen.
Ich gehe zum Chinesen, ich bin putzmunter, weil mich hat diese Diskussion enorm aufflammiert. Du schlafst mir ein. Mit diesen Worten freuen wir uns aufs nächste Mal.
Papa, danke. Schönen Chinesen.
Danke.